Hallo, danke, dass ihr hier seid. Dies ist eine Geschichte über unseren Blick auf das Sonnensystem und wie sich der völlig umgedreht hat. Und wenn ihr meinen Talk vor etwa einer Stunde gehört habt, dann habt ihr jetzt bestimmt eine Idee, wie viele Planeten es gibt. Also erstmal das Offensichtliche. Wenn ihr jemand wie mich kennt, wenn ihr jemand seid wie ich, dann seid ihr aufgewachsen mit einem Sonnensystem mit 9 Planeten. Und natürlich gab es auch Wege, sich diese 9 zu merken. Englisch ist nicht meine Erstsprache, aber als ich das angeschaut habe, habe ich diese Daten gefunden. My very educated mother has just served as 9 pizzas, ist ein Weg, auf Englisch das zu sagen. Energetic statt educated, das auch die, das Essen kann anders sein. Auf Deutsch gibt es, dies ist ein populärer Satz gewesen, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Okay, aber jetzt haben wir 8 Planeten im Sonnensystem, das funktioniert also nicht mehr. Und wenn wir nun Literaturkritik üben wollen, dann mag ich nicht, dass es immer der Vater ist, der es im Deutschen erklärt und dass die dass es um irgendwelches Essen geht, was serviert wird im Englischen, mag ich auch nicht. Wenn wir das also aktualisieren, bekommen wir auf Englisch etwas, was tatsächlich aus der Astronomie als Empfehlung kommt. My very educated mother just served as nachos. Naja, es ist schön, dass es jetzt wirklich eine gebildete Mutter ist, das mag ich, aber es geht immer noch um etwas zu essen und das ist nicht mal gesundes Essen. Und wenn ich meine eigenen Bücher, als ich meine eigenen Bücher geschrieben habe, kam ich auf, mit Vergnügen erklärt Mama jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Also haben wir jetzt nun die Mama und wir haben Astronomie als Thema. Also, danke, dass ihr meinen Talk darüber angehört habt. Okay, einen Schritt zurück. Was ist eigentlich ein Planet? Wie erkennen wir sie und wie haben wir sie im Laufe der Zeit erkannt? Das hilft uns beim Verständnis der Zahlen und der Identitäten der bekannten Planeten. Hier haben wir ein Bild des Nachthimmels, nicht ganz zufällig, dies ist etwa die Zeit des nächsten Kongresses hier. Ihr könnt euch also hier eine Notiz machen und nächstes Jahr zu mir gehen und mir sagen, ob das dann stimmt, aber dies ist aus der Software Stellarium, deswegen glaube ich daran. Und hier sind einige der klassischen Planeten 2 zu sehen. Links oben gibt es Mars, der im Sternbild des Krebses herumhängt. Dann haben wir den Mond zwischen Castor und Pollux in den Zwillingen. Und hingegen rechts haben wir Jupiter zwischen den Hörnern des Stiers. Und jetzt gehen wir mal, ich glaube, 2 Monate voran, auch ein Blick auf den Nachthimmel. Und im selben Sternfeld haben sich die Planeten nun bewegt. Der Mars hat sich vom Krebs in die Zwillinge bewegt, etwa da, wo der Mond vorher war, ist er. Der Jupiter ist jetzt näher an einem der Hörner des Stiers und der Mond ist einfach weg. Und das ist, wie wir die klassische Bedeutung von Planet verstehen können. Das kommt von dem griechischen Wort für Wanderer. Wenn also sich etwas über den Himmel bewegt, auf eine Weise, die anders sich bewegt als die Sterne. Die Sterne bewegen sich ja auch, wenn ihr auf den Himmel schaut. Aber wenn etwas sich anders bewegt, zwischen den Sternen oder sich relativ zu den Sternen bewegt oder anders bewegt, dann ist das etwas, was man einen Planeten nennen könnte. Und in der Antike und im Mittelalter hatten wir deshalb die klassischen Planeten etwas, alles, was sich auf dem Himmel anders bewegte als die Sterne. Also man konnte natürlicherweise sagen, der Mond ist auch ein Planet, weil er sich bewegt. Dann haben wir Merkur und Venus, die der Sonne nahestehen. Die Sonne selbst war als Planet angesehen, weil sie sich anders bewegt als die Sterne. Dann Mars, Jupiter und Saturn, das war bekannt. Dies ist also die Art und Weise, wie der Himmel verstanden wurde in dieser Zeit. Wir müssen eine Sache aufklären und einigen Leuten hier auch Respekt geben aus der Antike. Die haben tatsächlich nicht gedacht, dass die Erde flach sei. Dies war der Fall vor einigen Jahrtausenden, aber die Idee, die Vorstellung, dass bis zum Mittelalter die Leute überzeugt waren, dass die Erde flach ist, ist tatsächlich Teil des Mythos über die flache Erde. Und das wurde im 19. Jahrhundert von einem US-Amerikaner, von US-amerikanischen Autoren erfunden, die also einfach nur für ihren Lebensunterhalt sich Dinge ausdachten. Sie sagten, wisst ihr was, bis zu Kolumbus dachten die Leute, die Erde ist flach. Und er wollte sie umsegeln und niemand glaubte ihm, bis er es getan hat. Das ist also die Art und Weise, wie Kolumbus gut aussah, aber es war komplett erfunden. Und natürlich sind beide diese Fakten unterschiedlich von der Tatsache, dass heutzutage es Menschen gibt, die total verrückt sind und euch erzählen, dass die Erde flach ist und die überhaupt keine Beweise dafür akzeptieren wollen. Und wenn ihr einen deutlicheren Überblick haben wollt, dann empfehle ich diese beiden Wikipedia-Artikel, die die Situation sehr gut erklären. Die Leute wussten, dass die Erde eine Kugel ist. Aber sie glaubten, dass die Erde im Mittelpunkt von allem steht. Das ist von heutzutage sehr leicht so abzutun, als ja, die Leute dachten damals, sie sind im Mittelpunkt. Wie konnten wir das nur denken? Das Universum ist zu groß. Aber schaut euch an, wie wir den Nachthimmel, die Sterne sehen. Wir stehen hier und alles andere scheint sich um uns zu bewegen. Schauen wir uns auf eine andere Art und Weise an. Wenn ich euch fragen würde, bitte beschreibt Menschen über Gesichter von Menschen, die Gesichter von Menschen um euch herum. Ihr werdet euch umschauen und sagen, hier ist jemand mit langem Haar, mit einem Bart jemand, große Augen hat jemand, braune Augen. Ihr würdet wahrscheinlich nicht zuerst euer eigenes Gesicht beschreiben wollen, weil ihr euch innerhalb eures Gesichts befindet und es normalerweise nicht seht, außer ihr verwendet irgendwelche Hilfsmittel. Und auf ähnliche Weise ist es so, dass die Menschen, die auf der Erde stehen und nach oben schauen, oder zumindest früher das taten, sich nicht darüber Gedanken machten, wie die Erde relativ zu all dem steht. Aber diese Sicht auf das Universum hat sich entwickelt und es wurden mathematische Beschreibungen versucht. Dies ist ein Manuskript aus dem Mittelalter. Ich kann die Schrift nicht lesen, genau wie ihr. Und was ich also aber über die Mathematik hier sehe, das ist sehr komplex, eine sehr komplexe Erklärung für die Bewegungen, die man sah. Diese Zirkel auf Zirkeln, da heißen Epizyklen. Und das war ein mathematisches Hilfsmittel, das tatsächlich in der Physik für nichts gebraucht wird. Aber damals brauchte man Epizyklen, um zu verstehen, was beobachtbar war. Denn wenn die Erde im Mittelpunkt ist und die Sonne und Mond, alles andere um uns herum sich bewegt, dann kann man nur mit diesem komplizierten Hilfsmittel vielleicht erklären, was man sieht. Sie haben natürlich keine physische Entsprechung in der realen Welt. Diese Epizyklen existieren nicht, aber es war notwendig, sie zu erfinden, um versuchsweise zu erklären, was zu beobachten war. Dann kam die erste Revolution unseres Verstehens, unseres Verständnisses, und das war die Frage, was befindet sich im Zentrum? Und hier wandelte sich also die Perspektive, als klar wurde, dass nicht die Erde im Zentrum des Sonnensystems steht, sondern dass die Sonne im Zentrum steht. Und das bedeutet, das ist die Bedeutung von das heliozentrische System. Die Sonne ist also im Mittelpunkt und damit bekommen wir eine andere Anzahl von Planeten natürlich, weil der Mond auch nicht mehr ein Planet dann war, nicht mehr auf gleiche Weise zu den anderen, denn der Mond bewegt sich um die Erde. Vom Beginn des 17. Jahrhunderts war es auch klar, dass Jupiter Monde hat, was wir hier rechts sehen können, diese kleinen Kreise da, das sind also Jupiter und seine vier größten Monde. Und es wurde also klar, dass der Mond etwas anderes ist. Alle Planeten haben auch Monde und es gibt sechs Planeten und unsere Erde ist einer davon. Dies begann etwa in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Idee war zuerst von Kopernikus veröffentlicht, eigentlich von seinem Totenbett, weil er so Angst hatte vor der Kirche. Er sagte sich, wenn ich das direkt von meinem Tod publiziere, dann könnt ihr mir nicht mehr wehtun. Was etwas über die Kirche aussagt. Oder die Kirche würde sagen, oh nein, nach der Kirche haben wir dich immer noch. Aber er schien so nicht zu denken. Und dann kamen die Keplerschen Gesetze. Das war einige der ersten Schritte zu einem mathematischen Verständnis, was passiert. Keplers Gesetze sind im Wesentlichen ein Update der Epizyklen. Und nun auf eine sehr viel einfachere mathematische Weise wurde beschrieben, wie es sich verhält. Und dann kamen die Newtonschen Gesetze mit einem Verständnis der Gravitation, wie es durch die Newtonschen Gesetze verstehen wird, bewegte sich das Ganze wirklich hin zu einem modernen Verständnis. Im Wesentlichen dieselbe Art der Mathematik, die bis heute das meiste bis hin zu Raumsonden erklärt. Wenn wir also eine Raumsonde Richtung Jupiter schicken wollen und die soll Jupiter umkreisen, es ist im Wesentlichen noch dieselbe Mathematik. Man muss noch bestimmte Spezialeffekte berücksichtigen, die damals nicht bekannt waren, aber die meiste Mathematik war schon da. Aber die Dinge änderten sich im Wesentlichen, weil die Instrumente besser wurden. Teleskope, mehr Leute hatten Teleskope und schauten in den Himmel. Galileo Galilei, was einer der allerersten, die den Himmel mit einem Teleskop beobachteten, hat viele Dinge als erster gemacht, aber Leute machten das. Das war also eine Evolution. bis hin zu 1781, als William Herschel und seine Schwester Caroline Herschel den Planeten Uranus entdeckten. Und das hat das Solarsystem aktualisiert und hat gezeigt, also alles, was bisher war, ist noch richtig, aber es gibt einen neuen Planeten am Ende, was mathematisch okay war und aus dem Weltbild her klar war. Nicht so ein großes Problem, man hat einfach nur das System wie vorher und man fügt Uranus sehr weit draußen noch hinzu.
Und es war nur möglich, Uranus zu sehen, sobald die Teleskope gut genug waren dafür. Und ich habe einmal Uranus gesehen mit dem Fernglas und das ist schon ziemlich cool. Aber natürlich damals, als es nur das nackte Auge gab, das bloße Auge, da konnte man ihn noch nicht sehen. Das heißt, erst mit der Erfindung des Teleskops konnte Uranus auf die Bildfläche treten. Und dann kam die zweite Revolution. Im inneren Sonnensystem sind Dinge passiert. Man hatte einige der Planeten und einige von denen haben Monde und man sah auch manchmal Kometen, aber darum geht es heute nicht. Die kommen einmal und gehen auch wieder. Aber jetzt passiert etwas im inneren Sonnensystem und das ist die Entdeckung der, was wir heute Asteroiden nennen. Und wir gucken mal ein bisschen zurück. Wir haben mal reingezoomt in das Bild, was ihr als letztes gesehen habt. Das ist von etwa 1790 und wir gucken das Sonnensystem an und wir haben all diese Planeten in der Mitte und Uranus ganz am Außen, aber zwischen Mars und Jupiter ist jetzt reingezoomt, aber in diesem Ausschnitt ist Jupiter ganz außen und dazwischen ist eine gestrichelte Linie. Irgendwas sollte da sein, aber ist nicht. Und es gibt einen guten Grund, warum in diesen Karten diese gestrichelte Linie drin geblieben ist. Und ich erkläre kurz, warum sie dachten, fehlt da, was da sein sollte in der Karte. Und 7 Planeten waren bekannt, aber ein 8. Planet war irgendwie nötig, dachte man. Und warum man dachte, dass der nötig war, ist die Titius-Bode-Gesetz. Und es ist eher wirklich ein Zahlenspiel nur, ist nicht wirklich ein physikalisches Gesetz, ist eher so, was zufällig funktioniert irgendwie. Das ist eine moderne Formulierung davon, nicht wie das historisch aufgeschrieben wurde, sondern so ist es relativ einfach zu verstehen. Wenn man die Entfernung der Planeten eines anguckt, dann ist der Nenner auf der linken Seite ist eine astronomische Einheit. Das heißt, etwas ist eine astronomische Einheit entfernt, das ist die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne. Und wir haben einige Planeten im Sonnensystem und man nimmt zum Beispiel 40% davon und addiert nochmal 30% und multipliziert es bei 2 und bis zur Potenz von 2 und minus unendlich ist das erste, das passt nicht so richtig rein, aber dann kommt 0, 1 und die natürlichen Zahlen bis 6 und das sieht relativ natürlich aus und wenn man dann kann man sehen, in welchen Entfernungen die Planeten sein sollten, das heißt, wenn man die Zahlen in diese Formel einfügt und Titius und Bode haben das gemacht, aber sie waren nicht die einzigen, das heißt, die haben diese Reihe erfunden und wenn man die richtigen Zahlen ausfüllt, dann kriegt man fast genau die Entfernung der Planeten von der Sonne, das sah irgendwie magisch aus oder wie früher Leute dachten, dass es eine göttliche Regel und Gott hat das Sonnensystem so gemacht, dass es Sinn ergibt. Und wir sehen das hier dran, denn wenn man die richtigen Zahlen einfügt, dann sieht man genau, in welchen Abständen die Planeten sind. Und diese gestrichelte Linie, die man gesehen hat, wo hier etwas durchgestrichen ist, und da dachten Leute, da fehlt einfach was. Wenn das Titius-Bode-Gesetz so gut für die Planeten funktioniert, aber etwas ist hier für n gleich 3 nichts ist, dann muss das einfach da sein. Wir müssen nur genauer hingucken. Und das haben sie dann versucht. Und ungefähr 1800, etwas früher, haben einige Astronomen sich auf einer Konferenz getroffen und sie haben sich die Himmelspolizei genannt und sie haben den Himmel untersucht und Ordnungen dort gefunden und es wieder alles richtig gestellt und haben Regeln aufgestellt, wer Mitglied sein durfte in der Himmelspolizei und sie haben den aufgeteilt und ihr aus Frankreich, ihr guckt zum Beispiel hierhin und ihr Briten, ihr guckt dahin und wir gucken ganz doll hierhin und wenn einer was findet, dann sagt es den anderen und das ist die Himmelspolizei und sie wollten das Geheimnis des fehlenden Planeten nach Titius Bode finden. Und Giuseppe Pazzi gehörte nicht zu dieser Gruppe. Und er sollte eigentlich dazugehören, aber hat die Nachricht irgendwie nicht gekriegt. Und die Post war noch nicht so zuverlässig wie die Chaospost heute damals. Und 1801, in der Nacht am 1. Januar 1801, hat er entdeckt, das fehlende Ding entdeckt. Und was war Ceres? Und der Himmelskörper, den wir jetzt Ceres nennen, der zwischen Mars und Jupiter ist und spielt eine große Rolle in der Fernsehserie The Expanse. Und da gibt es die Raumstation Ceres. Und Patsy hat es entdeckt und alles machte plötzlich Sinn. Und wenn wir alle diese Nummern, diese Zahlen eintragen, das Titius-Bode-Gesetz, und dann passt die Zahl genau und es ist entdeckt genau da, wo es sein sollte. Das heißt, für einen ganz glücklichen Moment war das Sonnensystem einfach perfekt und wir haben die mathematische Beschreibung und es lookt alles, sieht alles ganz wunderbar aus und alles ist in perfekter Ordnung und das für einen Monat ungefähr, in 1801, für einen Monat machte das Sonnensystem, ergab völligen Sinn. Aber dann gab es weitere Entdeckungen und die waren alle in Umlaufbahnen in der Nähe von Ceres, haben alle in der Gegend nachgeguckt und haben noch mehr so Himmelskörper gefunden und wir haben Ceres gefunden und Pallas und Juno und Vesta. Und die wurden gefunden in den 5 oder 6 Jahren, nachdem Patsy Ceres gefunden hat. Und jetzt haben wir 11. Und es ist nicht mehr so schön, denn bei n gleich 3 in dem Titius-Bode-Gesetz sind plötzlich 4. Und das ist etwas komisch. Es ist nicht ganz so komisch, wie keinen zu haben. Aber es hat doch nicht wirklich Sinn ergeben für 40 Jahre oder so, bis das nächste Ereignis passierte. Hier haben wir noch eine Beschreibung aus dieser Zeit. Ich glaube, das ist aus den 1830er Jahren. Und hier kann man sehen, dass Ceres, Pallas, Vesta und Juno gehörten zu den Planeten. Genau wie die anderen, die hatten den gleichen Status wie Jupiter und Merkur und die anderen klassischen Planeten. Und wir haben hier noch etwas Lustiges, was man unten rechts sieht. Uranus ist Herschel genannt hier. Herschel oder Uranus. Naja, warum das? Als Wilhelm Herschel, der war aus Deutschland, aber er lebte in Großbritannien und hat einen Astronom für den König von Großbritannien gearbeitet. Als er entdeckt hat, wollte er ihn nach seinem Arbeitgeber benennen. Das heißt, es sollte Georgium Sidereus genannt werden, so wie der Stern von George. Das ist, George III. War der König und warum sollten wir nicht etwas im Himmel für alle Ewigkeiten danach benennen? Und Leute aus Frankreich hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und Leute aus den Vereinigten Staaten, wo diese Karte herkommt, daher, wir benennen das erstmal nach dem Entdecker und das ist immer noch besser. Und aus Deutschland kam von dem Titius-Bode-Gesetz, der hat vorgeschlagen, den Uranus zu nennen. Das ist eine mythische Figur aus der griechischen Mythologie und das war okay, aber in einigen alten Quellen findet man immer noch Herschel, denn es sollte nicht George genannt werden. Okay, was dann passiert ist, die Entdeckung von Neptun. Und Neptun war dann der 12. Planet, denn wir hatten die 2 zwischen Mars und Jupiter und jetzt noch Neptun. Neptun wurde nicht durch ein Teleskop gefunden, sondern genau zu gucken, wie die anderen Himmelskörper im Sonnensystem sich bewegen, insbesondere Uranus. Denn wenn man Uranus sich anguckt, findet man, dass seine Umlaufbahn irgendwie gestört wird. Wenn man das genau beschreibt, dann passt es nicht so ganz. Man kann Mathematik benutzen und rauszufinden versuchen, dass es vielleicht noch einen anderen Planeten gibt, weiter außen im Sonnensystem. Und seine Schwerkraft stört die Umlaufbahn von Uranus und die zieht irgendwie so ein bisschen daran. Und man kann versuchen, vorauszusagen, wo dieser Planet sein sollte. Und das hat Le Verrier gemacht, ein französischer Mathematiker. Und ungefähr zur selben Zeit John Couch Adams, ein britischer Mathematiker, hatte genau das Gleiche gemacht. Und diese beiden hatten das Problem, über das wir auch vorher schon gehört haben, seine Geldgeber wollten ihm nicht helfen dabei. Und dies waren mehr oder weniger unbekannte Mathematiker, die haben zu dem Direktor der Astronomischen Gesellschaft gesprochen und zu den Observatorien und haben gesagt, hier, ich habe Sachen ausgerechnet und hier sind die 30 Seiten, die ich aufgeschrieben habe. Und Verrier hat wahrscheinlich 100 Seiten geschrieben, aber Adams hat irgendwie nur 30 Seiten geschrieben und der war nicht so genau, aber guckt einfach ungefähr dahin. Es muss da ungefähr sein. Ich schwöre, da wird es sein. Und die Observatorien haben gesagt, gesagt, nein, wir müssen da Nebel angucken und wir haben andere Sachen und Kometen müssen wir folgen. Wir können nicht nach einem Planeten kommen, nur weil ein Mathematiker irgendwas vorschlägt. Und John Couch Adams war etwas eingeschüchtert und sagte, vielleicht später vielleicht nochmal. Und er wurde vergessen. Aber Levier hat gesagt, okay, wenn ihr mir nicht helft, dann schreibe ich jemand anderen. Und in Großbritannien haben die gesagt, oh, wir hatten einen von uns, der das Gleiche gesagt hat. Wenn einer von uns das gesagt hat, warum, was ist dann mit dem Franzosen? Oh, was mit unserem? Den haben wir ignoriert und der Franzose sagt jetzt plötzlich dasselbe. Und dann sehen wir zu, dass der Franzose nicht mit diesem mit der Entdeckung den Ruhm kriegt von der Entdeckung. Das heißt, wir gucken unseren Typen an und Le Vanier hat gesagt, ich rede nicht mehr mit Direktoren, sondern ich schreibe direkt an die Astronomen, die wirklich die Instrumente benutzen, die wirklich jede Nacht da sind in der Kälte und die Sachen angucken. Und er hat geschrieben an Johann Gottfried Galle, der am Observatorium in Berlin gearbeitet hatte und in derselben Nacht, in der er den Brief von Le Vanier bekommen hat, hat er geguckt. Und was Vanier und die Briten nicht wussten, war, dass in dieser Zeit in Berlin Galle hatte eine der genauesten Sternkarten von der Zeit und was Galle machen musste, war nur genau in diese Richtung im Himmel gucken und die Sterne da angucken und den zu finden, der nicht in seiner Liste war, in seiner Karte. Und er hat geguckt und hat da tatsächlich Neptun gefunden, hat der Planet, der dann Neptun genannt werden sollte, und das war eine großartige Entdeckung und die Franzosen waren glücklich und die Briten waren ganz ärgerlich. Und die Deutschen, wir wissen, wo das Teleskop steht, was die Entdeckung gemacht hat.
Und so wurde also Neptun entdeckt und Neptun tatsächlich passt nicht in das Tetius-Bode-Gesetz in keiner Weise. Das Gesetz ist dadurch also jetzt vergessen. Und mit diesem kleinen Streit kam auch ein gewisser Pressekrieg. Die Briten sagten, die Franzosen haben unsere Planeten gestohlen. Wir haben diesen Typen Adams, wir haben ihm so gut zugehört. Und wir werden seinen Planeten finden, aber die Franzosen haben ihn gestohlen. Sie haben ihn leider zuerst gefunden. Sie haben mit den Deutschen zusammengearbeitet. Das war also eine große Aufregung. Und während all das passierte in Europa, gab es einen amerikanischen Astronomen, Benjamin Pierce. Schaut ihn euch an. Wie viel Spaß würde es wohl machen, mit ihm in einen Streit zu kommen? Ja, genau. Also er war ein ganz anderer Charakter, aber er war in einer Sache, hatte er recht. Er hatte aus den früheren Beobachtungen hatte gemerkt, dass Neptun bereits gefunden wurde, aber niemand hatte das bemerkt. Das ist also eine Precovery, eine Vorentdeckung. Wenn etwas, was später entdeckt wird, bereits in Notizen sich befinden, ohne Fotos in der Zeit, aber in Notizen, aber es wurde nicht erkannt. Und als irgendein Stern verzeichnet wurde, neben den vielen anderen, die Amerikaner haben das herausgefunden und die Amerikaner waren damals Niemande in der Astronomie. Sie haben einfach mit ihrem Land, nur mit ihrem Land erst angefangen. Was wollen die uns denn sagen? Aber Pierce hatte tatsächlich recht, indem er eine bessere Berechnung der Uranusbahnberechnung von Neptuns Bahn hatte. Und der Grund, warum seine Neptun-Berechnung so viel besser war als der europäischen, war, dass er sich nicht an das Tetius-Bode-Gesetz gehalten hat. Er sagte, da müssen wir nicht folgen, das ist keine Gottesregel, der das Sonnensystem folgt. Ich habe bessere Daten, ich habe bessere Berechnungen und die Europäer, die miteinander sich einfach in den Haaren lagen, so schauten hin und sagten, wer seid eigentlich ihr? Wir glaubten doch in Berechnungen nicht. Aber die Amerikaner hatten recht. Und direkt danach, Neptun war jetzt der 12. Planet und in den Monaten danach wurden mehr Asteroiden entdeckt und es wurde nun wirklich völlig lächerliches ging außer Rand und Band Dutzende neue Asteroiden, die jederzeit auftraten. Ich habe hier ein tolles Beispiel, eine Illustration eines Astronomie-Schulbuchs für die interessierte Öffentlichkeit, in der also vermittelt wurde, wie das Sonnensystem aussieht. Und wir sehen hier diesen Haufen von Asteroiden, die in das innere System eingefügt wurden. Und man kann tatsächlich verschiedene Auflagen hier online finden. Und wenn man sich die fünfte aus dem Jahr 1849 anschaut, dann sieht man, wie viele Planeten gibt es? Ja, sind 16. Wir sehen hier die acht großen und dann acht kleine. Und nur wenige Jahre danach, in der 15. Auflage 1855, waren es naja, die werden nicht mal mehr gezählt, also es sind 31, aber wir haben, die Aussage ist, wir haben 8 große und dann 23, wir werden jetzt die Grafik irgendwie neu machen, aber die große Zeichnung wird nicht groß verändert, um all diese Asteroiden einzusetzen, weil das einfach zu viel Aufwand war. Das war also, als das Sonnensystem weniger und weniger Sinn machte. Und hier haben wir eine Veröffentlichung aus Deutschland, die im Wesentlichen zugibt, dass es lächerlich wird. Wir können nicht mal mehr Symbole finden für all diese Planeten. Klassischerweise hatten die Planeten alle Symbole. Ihr erkennt wahrscheinlich Venus, was auch das Symbol der Weiblichkeit ist. Dann rechts seht ihr, wir geben einfach auf. Wir weisen jetzt einfach Nummern zu. Es sind so viele, dass wir einfach keine neuen Symbole uns ständig ausdenken können. Und das war also nun der Moment, in dem das innere Sonnensystem wirklich sehr, sehr voll war. Und dann gab es eine Idee. Herschel kam wieder ins Bild und sagte, als er sich die Zahlen anguckte, die Bahn anguckte, hat er sich gefragt, es müsste eigentlich auch durch Störungen der Merkurbahn Hinweise, mitten im innersten Bereich des Sonnensystems gibt es auch Störungen. Man kann dieselbe Art Mathematik anwenden und Varier sagte, nicht Herschel, prophezeite, dass ein Planet namens Vulkan sich weiter innerhalb der Merkurbahn, noch näher an der Sonne befindet. Das schlug er also vor, aufgrund seiner Berechnungen, die also zu dieser Vorhersage führten. Und es gab sehr wenige Grafiken des Sonnensystems. Dieser ist die einzige, die ich gefunden habe, in der Vulkan mit eingezeichnet ist, weil das tatsächlich eine sehr theoretische Idee schon damals war. Also zwischen 1860 und 1880 haben viele Leute diese Vulkanidee sehr ernst genommen, weil Le Verrier, naja, das war der Typ, der Neptun gefunden hat. Wieso können wir mit ihm jetzt, wie können wir anderer Meinung sein? Also viele Leute haben dann versucht, das zu beobachten, aber wenn man einen Planeten finden will, der der Sonne sehr nahe steht, muss man auch sehr nah an die Sonne schauen. Und wie macht man das? Naja, man muss einen Filter anwenden, weil die Sonne einfach viel zu hell sein wird. Man kann während einer Sonnenfinsternis schauen, wenn der Mond das Sonnenlicht blockiert, und dann also direkt daneben schauen, ob es dort einen Planeten gibt. Oder man sucht nach einem Transit, wo dieser vermutete Vulkanplanet über die Sonnenscheibe hinwegwandert recht schnell. Da muss man aber auch Filter anwenden und Fotografie gab es immer noch nicht, also man muss sehr gut beobachten. Viele Leute suchten Vulkan. Und während der großen amerikanischen Sonnenfinsternis im Jahr 1878, wir sehen hier Maria Mitchell, eine bekannte Astronomin aus den USA, einige Leute sagten bei dieser Finsternis, sie hätten etwas gefunden, meisten sagten nein, viele Astronomen schauten und kurz danach sagte der eine Typ, der bekannt gegeben hatte, dass er es gefunden hat, der starb, Le Verrier war auch schon gestorben, also niemand mehr war am Leben, der sagte, dass Vulkan definitiv existiert und deswegen haben alle mehr oder weniger einfach die Sache vergessen und sagten, erinnert euch, als wir noch diesen Vulkanplanet vermutet haben, reden wir nicht darüber, das ist wohl nicht wahr. Aber es gab immer noch die Bahnstörung des Merkur, die kann man nicht wegdiskutieren. Und dies wurde nur wenige Jahrzehnte später gelöst, als Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie entwickelte. Und dort wird es erklärt, weil die Bahn des Merkur exzentrisch ist, manchmal kommt sie der Sonne näher, manchmal etwas weiter ist sie weiter weg. Und da gibt es die Krümmung der Raumzeit, die einen leichten Kick der Merkurbahn gibt. Und das ist die Erklärung und nicht die Tatsache, dass da vielleicht noch ein weiterer Planet existiert. Aber ich werde jetzt Varier nicht zu sehr verdammen, weil das konnte er so 150 Jahre vor Einstein nicht wissen. Okay. Es wird immer lächerlicher. Die Bücher sagen hauptsächlich, es gibt 8 große Planeten und einen Haufen anderer Dinge. Und die heißen inzwischen also die Kleinplaneten. Und diese Kleinplaneten werden nicht wirklich mitgezählt, aber ein weiterer größerer Planet erscheint auf der Szene. Wir haben also mehr als 1000, aber zu denen gehört auch Pluto. Und der wurde von Clyde Tombaugh entdeckt. Und das war auch Teil einer Kampagne, weil es darum ging, wirklich Körper außerhalb von Neptun zu entdecken. Und die Leute sagten, wir haben jetzt ausreichend moderne Planeten, lasst uns mal diesen Planeten suchen. Und Clyde Tombaugh hat also den Ruhm bekommen. Dies ist einer der seltenen Momente, als ein großes Observatorium und ein wichtiger Direktor, der mit all den Verbindungen hatten, jemand Jungen einfach anheuerte, 27 Jahre alt war er zu der Zeit, und ihm sagte, schaut euch mal 2 Jahre lang diese fotografischen Aufnahmen an und schau, ob du da einen Planeten findest. Und Tombaugh hat Pluto tatsächlich gefunden und tatsächlich den Kredit, den Ruf bekommen. Also wenn man nachschaut, wer hat Pluto entdeckt, heißt es Tombaugh und nicht etwa der Direktor, weil normalerweise natürlich so die großen Großköpfe da, die den Ruhm bekommen. Und nun schauen wir uns mal an, wie wir heutzutage bis vor ein paar Jahrzehnten das anschauten. Die Asteroiden werden herausgenommen. In den 50er und 60er Jahren haben die Astronomen und verbundene Leute einfach aufgehört, die Kleinplaneten als Planeten zu bezeichnen. Sie haben also im Stillen die Definition des Planeten geändert. Sie haben gesagt, ja, wir haben Sachen, die um die Planeten kreisen, die nennen wir Monde. Wir haben Sachen, die um die Sonne kreisen, das nennen wir Planeten. Aber dann haben wir diesen ganzen Haufen von kleinem Zeug, das zählen wir nicht, wir nehmen nur die größten 9. Und das sind die Planeten des Sonnensystems, und da wurde Pluto mit hinzugezählt. Das war die Sicht auf das Sonnensystem bis zu den frühen 90er Jahren. Aber Pluto hatte tatsächlich einen fantastischen Anfang. Die Leute dachten, das sei ein großer Planet, aber bereits in den späten 1970ern, etwa 30 Jahre nach der Entdeckung von Pluto, begannen die Dinge abwärts zu gehen für Pluto. Und nun kommen wir zu der dritten Revolution, als in dem äußeren Sonnensystem Dinge passierten, die nicht erwartet waren. Jetzt geht es um transneptunische Objekte, Kuiper-Belt-Objekte und anderes. Und naja, Kuiper-Belt-Objekte sind Objekte, die nach Kuiper benannt worden sind. Ein Astronom aus den Niederlanden, der vorschlug, dass es einen Haufen von Körpern gibt außerhalb von Neptun. Da heißt jetzt der Kuiper-Gürtel. Dann TNO sind einfach die Objekte hinter Neptun. Und das begann, als das große Objekt Charon entdeckt wurde. Charon wurde entdeckt, wie man hier sieht, sind keine Digitaldaten, dies ist eine Fotoplatte, das sind also chemische Daten. Aber ihr seht hier diese Ausbuchtung. Das ist also kein runder Kreis, das ist etwas hier links, und das ist tatsächlich der große Mond von Pluto, Charon. Als Charon entdeckt wurde im Jahr 1978, gab es sofort eine Berechnung, die sehr leicht möglich war, um die Masse von Pluto zu berechnen. Wenn man etwas in einer Umlaufbahn etwas anderes beobachten, kann man sehr leicht die Masse des Objektes, um das gekreist wird, berechnen. Und bei Pluto zeigt es sich, dass Pluto sehr klein ist, viel kleiner als Merkur, und wirklich der kleinste Planet und definitiv nicht einer der großen. Und das ist also der Moment, als es für Pluto schlechter wurde. Also ich sehe hier Pluto-T-Shirts in der ersten Reihe, und ja, es ist irgendwie, wir sehen Pluto, der hier so mitleidig behandelt wird auf den T-Shirts. Ich habe auch so ein T-Shirt, und ich mag es, ja, aber es wurde mehr gefunden, und wir können nun etwa zurückdenken an die Jahre nach 1801 und den 1850ern, als unheimlich vieles zwischen Mars und Jupiter gefunden und Leute irgendwann sagten, wir müssen aufhören zu zählen. Wie viel haben wir jetzt? Das ist nicht mehr übersichtlich. Und dies begann also tatsächlich wieder im äußeren Sonnensystem. Hier haben wir also 1992 QB1, das ist nur eine technische Bezeichnung, die also im Moment der Entdeckung vergeben wird. Aber QB1 wurde dann auch der Spitzname. Das war das erste transneptunische Objekt nach Pluto und Charon. Leute sagten, es gibt noch mehr Zeug da draußen, das wir bisher nicht kannten. Und mehr Objekte wurden gefunden. Ich glaube, in den frühen 2000er Jahren waren wir bei Hunderten von transneptunischen Objekten. Und dann gab es wirklich bekannte Entdeckungen. Dies ist ein Blick des Hubble-Teleskops auf Sedna. Und Sedna hat einen unglaublich extremen Orbit. Wenn ihr euch diesen kleinen, winzigen Rest des Sonnensystems anschaut, ganz außen, da ist Pluto und Saturn hat diesen unheimlich exzentrischen Orbit. Und das geht also, braucht 10.000 Jahre, bis Saturn die Sonne umrundet. Und Leute fragen sich, wie könnten wir denn auf sowas kommen? Was haben wir denn da vielleicht noch? Ist das alles auch noch Teil des Sonnensystems? Und was gibt es noch? Und einer der prominentesten war Eris. Ja, wir sind ja im Chaosereignis. Hallo Eris. Und das wurde tatsächlich absichtlich nach dem Gott des Streites und der Zwietracht benannt, weil jetzt der Streit wirklich anfing. Und es ist also auch außerhalb, nicht so weit draußen wie Sedna, aber es zeigte sich, dass Ätna fast, aber nicht größer als Pluto ist, aber deutlicherweise schwerer, deutlich schwerer als Pluto. Denn auch Eris hat einen Mond und wir konnten diesen Mond beobachten. Der Mond heißt Dysnomia und jetzt konnten wir also die Masse von Eris berechnen und Eris war deutlich schwerer als Pluto. Und Leute sagten, oh nein, nicht schon wieder. Erinnert ihr euch vor 150 Jahren, als wir die 10 und 11 und 12 einführen mussten? In diese Falle fallen wir jetzt nicht. Nein, nein.
Und das ist jetzt der Kontext für die Entscheidung von 2006 der Internationalen Astronomischen Union. Und wir haben die großen Planeten, ihr kennt sie alle, aber wir haben jetzt auch diese Zwergplaneten, denn wir finden so viele zusätzliche Objekte im äußeren Sonnensystem und diese Objekte sind alle, die sind alle da irgendwie und wir wollen nicht irgendwie den 10., 11., 12. Planeten jetzt wieder einführen, denn Eris müsste dann wirklich ein Planet sein, wenn Pluto ein Planet bleibt. Aber was ist dann mit Sedna? Was ist mit Quava und Haumea und allen anderen? Manche sind zu klein, manche sind so gerade an der Grenze. So, was ist denn überhaupt ein Planet? So, wir führen jetzt neue Regeln ein. Man muss die Sonne umkreisen, man darf kein Mond sein, der muss seine Umgebung freigeschaufelt haben. Man muss der Einzige in der Gegend sein, wenn man ein richtiger Planet sein will. Das heißt, das schloss natürlich alles im Asteroidengürtel aus, denn der Asteroidengürtel ist einfach voll mit Zeug. Und Ceres war jetzt wirklich ein Zwergplanet und ist jetzt wirklich der Bruder von Pluto. Und beide sind Zwergplaneten und einige andere Objekte auch noch. Und das ist jetzt die neue Ordnung des Sonnensystems. Wir haben die 8 großen Planeten, wir haben viel anderes Zeug und vieles davon ist im Asteroidengürtel. Und es gibt einiges, was noch jenseits von Neptun ist, aber das sind nicht die richtigen Planeten, das sind Asteroiden oder Zwergplaneten oder anderes, so Zentauren oder Kometen und so kleines Zeug. Aber Astronomie entwickelt sich weiter und dieser hier, Mike Brown, der nennt sich selbst den Pluto-Killer, das hat er als Twitter-Handle benutzt und er hat das Buch geschrieben, wie ich Pluto umgebracht habe und er gehört nicht wirklich zur Internationalen Astronomischen Unit, aber er hat trotzdem sich dazu die IAU dazu gebracht, Pluto wirklich rauszuwerfen und er hat und weil es diese anderen Objekte gibt, die ähnliche Größe haben und konnten wir Pluto nicht länger als Planeten halten. Aber was ist, wenn wir wirklich noch einen anderen Planeten haben, hat er dann auch noch gemeint. Und der heißt jetzt Planet 9 und vor 10 Jahren ging das durch die Nachrichten. Und wir gucken uns mal an, was er vorschlägt, denn es wäre wirklich etwas, was viel größer wäre als Pluto oder Eris. Und eher vielleicht so zwischen der Uranus und der Erde in der Größe. Und die Idee dahinter ist, und von ihm und einigen Mitarbeitern, für die Theorie von Planet 9 ist, es ist eine Theorie, manche folgen der Theorie, aber viele nicht. Oh, ich habe noch was vergessen. Es ist nicht dasselbe wie Planet X. Planet X war etwas, war ein Meme sozusagen in der Astronomiewelt in den 1940er und 1980er Jahren. Ich glaube, da ist irgendwas zwischen Neptun, also nicht Pluto, sondern irgendwas Großes und das hieß dann Planet X und dieses Buch ist ein großartiges Buch. Wenn euch der Vortrag gefällt, dann gefällt euch bestimmt auch dieses Buch, Die Jagd nach Planet X. Und das ist ein Buch über unser Verständnis vom Sonnensystem. Aber das Buch ist auch was anderes als diese verrückten Theorien, dass irgendwas auf die Erde stürzt und diese Apokalypsen. Und das nennt sich zum Teil dann auch Planet X. Das heißt, wir haben jetzt drei verschiedene Sachen. Wir haben diesen historischen Planet X, der vermutet wurde in den vergangenen Jahrzehnten. Wir haben diese verrückten Verschwörungstheorien von Planet X, der ganz bestimmt nicht existiert. Und dann haben wir diesen Planet 9, über den Mike Brown, der Pluto-Killer, spricht. Und dieses Bild fasst es gut zusammen. Das sind diese extremen transneutronischen Objekte. Und das sind diese weit außerhalb von Neptun, aber ihre Umlaufbahnen sind sehr extrem. Das heißt, sie sind sehr in die Länge gezogen, die bewegen sich sehr weit von der Sonne weg. Sie sind nicht in derselben Ebene wie die anderen Planeten, sondern bewegen sich auf völlig anderen Bahnen. Und was Brown und seine Mitarbeiter sagen, guck mal, wie die sich alle um einen Punkt bewegen, überwiegend in die gleiche Richtung, die meisten. Und der Grund dafür muss ein wirklich großer Planet sein, der ganz weit von Neptun entfernt ist, der diese Umlaufbahnen alle stört, der alle diese Körper in diese extremen Umlaufbahnen zwingt. Und diese Umlaufbahnen sind der Beweis dafür, dass dieser Planet da sein sollte. Wir haben ihn einfach nur noch nicht gefunden. Und wie ich gesagt habe, er macht einige gute Argumente und andere Leute haben gute Gegenargumente. Zum Beispiel, wir hätten ihn schon längst sehen sollen. Es gibt viele Suchprojekte, die eben sogar mit Infrarotkameras suchen, nach ganz dunklen Körpern suchen, aber wir haben nichts, auch nur annähernd von dieser Größe gefunden, vor allem nicht zwischen der Größe zwischen Uranus und Erde. Ein Gegenargument ist auch zu sagen, ja, man hat diese extremen transneutronischen Objekte gefunden, aber es gibt bestimmt noch ganz viele mehr und dies ist wahrscheinlich nur ein Auswahleffekt, weil der daher kommt, dass man nur in eine bestimmte Richtung geguckt hat. Wenn man in die Richtung guckt und 10 Objekte findet, vielleicht wenn man in die andere Richtung guckt, dann findet man nochmal 10 Objekte mit genauso komischen Umlaufbahnen, aber vielleicht sind sie gleichmäßig verteilt im Weltraum. Und das ist das Gegenargument, für das man einfach einen Auswahleffekt hat hier, weil man überwiegend in eine Richtung geguckt hat. Mike Brown würde sagen, das stimmt nicht, aber das ist gerade der Stand der Debatte. Und die Idee von Planet 9 hat Schlagzeilen gemacht vor 10 Jahren, aber die Argumente sind alle da und es geht nicht richtig weiter. Und das ist nicht sehr überzeugend. Also das ist, wo hier das Sonnensystem im Moment ist. Wir haben dieses hübsche kleine Diagramm. In dem Vortrag vorher haben wir gehört, dass Astronomen gut darin sind, Namen zu machen. Und Astronomen sind auch gut darin, Sachen zu klassifizieren in einer einfachen Art, die leicht zu verstehen ist. Das heißt, wenn Planet 9 oder Planet X existieren würde, dann wäre er in der blauen Box. Und das müsste sich natürlich dann weiter nach unten bewegt und sich überschneiden mit den transneptunischen, aber nicht gemeinsam haben mit den Zwergplaneten, aber ja, wann das passiert, weiß man auch nicht. Und da sind wir jetzt im Moment, dass so ein System ist ein seltsamer Ort, ganz viel passiert, wir haben ganz viele große Objekte, wir haben ganz, ganz, ganz viele kleine Objekte und manchmal ist es schwer, sie zu kategorisieren und manchmal ist es auch schwierig, das auszuschließen, wie wir darüber denken wollen, über das, was wirklich da ist und was passiert. Das heißt, in den Jahrhunderten und Jahrzehnten gab es 7 klassische Planeten, dann kam die erste Revolution und wir haben gemerkt, die Sonne ist wirklich im Mittelpunkt und dann hatten wir nur noch 6 Planeten, bis Uranus gefunden wurde, dann hatten wir 7 und direkt bevor das Titius-Bode-Gesetz dann nicht mehr galt, weil wir Ceres bestätigt wurde durch Ceres und dann haben wir ganz viele in dem inneren Sonnensystem gefunden und dann kam Neptun, dann hatten wir 12 im 19. Jahrhundert, als dann Pluto gefunden wurde, weil es mit den Asteroiden wirklich schon völlig absurd. Und dann kam die dritte Revolution, noch weitere Sachen zu finden. Da sind wir jetzt, waren wir mitten darin und jetzt haben wir 8 im Planeten im Moment und ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Das ist das Ende von meinem Vortrag.
Okay. Thank you, Michael.
Ja, vielen Dank, Michael. Wir haben noch etwa 15 Minuten für Fragen. Das heißt, wenn ihr im Raum hier eine Frage habt, kommt zu den Mikrofonen. Und Mikrofon 2 bitte. Ich glaube, Mikrofon 2 geht nicht. Hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Es war sehr unterhaltsam und sehr informativ. Ich habe mich gefragt, ob ich mir das nur einbilde, aber ich hatte keine Ahnung über das Thema. Und ich glaube mich zu erinnern, dass der Asteroidencluster um Ceres, das ist da vielleicht eine verrückte Theorie, dass alle Asteroiden wirklich die Überbleibsel eines explodierten Planeten sind oder sowas. Ja, das ist gar nicht so verrückt. Wir haben eine wirklich schlechte Vorstellung nur davon und wirklich ungenaue Ideen, wie die Planeten wirklich entstanden sind, wie die sich gebildet haben. Ja, und es wird besser, weil wir jetzt neue Planeten sehen mit der Entdeckung von Exoplaneten. Wir sehen, wie andere Sonnensysteme sich bilden. Und dann wissen wir besser, wie Sonnensysteme sich bilden. Aber früher, als wir nur unser eigenes System kannten, da hatten wir wirklich schlechte Vorstellungen davon und konnten wirklich schlecht herausfinden, wie Sonnensysteme wirklich entstehen. Stell dir vor, dass da, wo zum Beispiel nur Erwachsene sind und alle sind Erwachsene und man weiß überhaupt nicht, was Kinder sind. Wie kann man Kinder beschreiben? Wie soll man sich vorstellen, wie Kinder aussehen, wie sie funktionieren? Man hat keine Ahnung. Und das war ungefähr unsere Situation mit unserem Sonnensystem. Und es gibt eine Theorie, wo wir immer darauf zurückkommen, und das ist das Einzige, was wir haben, große Kollisionen vielleicht. Vielleicht deswegen rotiert Uranus deswegen seitlich, und große Kollisionen ist wahrscheinlich, wie der Mond um die Erde sich geformt hat, und vielleicht ist das auch der Grund, warum Venus sich falsch rumdreht, und vielleicht eine große Kollision hat vielleicht auch den Asteroidengürtel geformt. Aber eine andere Idee ist noch vielleicht wahrscheinlicher physikalisch, dass die Schwerkraft des Jupiter so dominant ist, dass es außerdem Lücken erzeugt und durch Gravitationsresonanzeffekte. Und da sind Stellen, wo fast keine Asteroiden sind, und die wären in Resonanz mit Jupiter und würden dann rausgekickt werden. Das heißt, die Haupttheorie, wie der Asteroidengürtel sich geformt haben, ist, dass alle Planeten sich gebildet haben, und zu der Zeit gab es keine Möglichkeit in dem Bereich, dass ein Planet sich bilden konnte. Aber wenn wir einzelne Körper angucken, gibt es einige Hinweise, dass es Asteroidenfamilien gibt, und da kann man das Licht angucken und Spektren sich angucken, woraus die gemacht sind, die Asteroiden, und dann gibt es eine bestimmte Art von Familien, zum Beispiel diese 20 oder so Asteroiden, die waren wahrscheinlich ursprünglich mal einer, der von irgendwas getroffen wurde. Also einige Familien im Asteroidengürtel, dafür gilt das, aber die meisten Astronomen glauben nicht, dass sie alle aus einem einzelnen Planeten kamen, sondern dass sich einfach kein großer Körper bilden konnte hier. Okay, Mikrofon 1. Das war großartig. Ja, und sehr gut zu verfolgen. Und ihr habt gesagt, wenn ein Körper einen Trabanten hat, dann kann man wirklich einfach die Masse ausrechnen. Kannst du mal erklären, wie das geht? So, je schwerer etwas ist, desto schneller muss die Umlaufbahn darum sein. Und ich konnte um einen kleinen Asteroiden kreisen, also einen kleinen 10-Meter Asteroiden, konnte ich einfach Murmeln wegschmeißen oder kleine, und die würden in der Umlaufbahn sein. Aber beim ganz schweren muss man wirklich fast 8 Kilometer pro Sekunde schnell sein, sonst würde es einfach wieder zurückfallen. Und um in der Umlaufbahn zu sein, muss man so schnell sein, dass man immer nur hinter den Horizont runterfällt, sozusagen. Ja, man fällt die ganze Zeit, man ist im freien Fall, aber man trifft einfach das Objekt nicht. Was Douglas Adams im Hitchhiker's Guide gesagt hat, per Anhalter durch die Galaxis, man fällt runter, aber verfehlt den Boden. Das ist wirklich für Himmelsmechanik wirklich eine ganz gute Beschreibung für eine Umlaufbahn. Wenn man sieht, wie schnell etwas um ein anderes Objekt kreist, dann hat man eine gute Vorstellung, wie schwer das Objekt ist, um das es kreist. Ja. Mikrofon 4, bitte. Okay, ich habe eine ganz ähnliche Frage wie die erste. Aber sind alle diese Objekte, über die du gesprochen hast, kugelförmig? Und wenn nicht, welche sind nicht kugelförmig? Ja, das ist eine gute Frage. Im Asteroidengürtel gibt es nur einen, der wirklich kugelförmig ist von sich aus. Das ist Ceres, das ist der größte, der etwa 1000 Kilometer Durchmesser hat. Und es gibt einen anderen, der vielleicht etwas zu klein ist, um kugelförmig zu sein, aber sieht trotzdem kugelförmig aus. Das ist Hygiea. Das ist einer der ersten 12 oder so. Und als ein Körper im Sonnensystem ist man automatisch kugelförmig, wenn deine Gravitationskraft stark genug ist, weil man alle Steine und alle Metalle und so zu dir selbst hinziehst, sodass eine Sphäre, eine Kugel daraus entsteht. Und das bedeutet, dieser Körper ist dann im hydrostatischen Gleichgewicht. Der ist so schwer, dass er sich selbst zu einer Kugel zusammenzieht. Und das ist der Fall für Ceres. Und es gibt Hygiea, und die kugelförmig aussieht, aber ist wahrscheinlich nicht ganz schwer genug, um wirklich automatisch kugelförmig zu sein. Aber alle anderen Körper sind automatisch kugelförmig wegen ihrer hohen Schwerkraft. Und die kleineren, das ist auch ganz lustig, wenn man die anguckt, die nicht kugelförmig sind, dann denkt man, haben wir gesagt, die meisten sind eher so kartoffelförmig, so Ellipsoiden. Aber in der Vergangenheit haben wir zum Beispiel den Kometen gesehen, der von der Rosetta-Sonde besucht wurde. Und wir haben gesehen den Arrokoth, der noch jenseits von Pluto ist, wo New Horizons lang geflogen ist nach Pluto. Die sehen aus wie Gummienten. Wenn man so eine Gummiente hat, sehen wir aus wie zwei Kugeln mit einem schmalen Hals dazwischen. Und wir wissen jetzt, dass ein Komet und ein transneptunisches Objekt haben beide diese Form, und die wurden vielleicht aus zwei Objekten erzeugt, die zusammengekommen sind, aber nicht zusammen. Ganz zusammengeschweißt wurden zu einem Objekt, und deswegen hat man jetzt diese Gummienten. Und viele von den kleineren sehen eher so diamantenförmig aus. Und wenn man es dreht und als 3D-Objekt, der Yugo-Asteroid, wo die Hayabusa-Sonde hingeflogen ist, oder Bennu, der von Osiris-Rex besucht wurde, die haben diese Diamantenform, und selbst erst in den letzten Jahren haben wir wirklich diese Körper besucht, weil man die Form nicht sehen kann von Teleskopen von der Erde aus. Und erst seit wir die wirklich besucht haben mit Raumsonden, wissen wir, dass die alle ganz komische Formen haben, und je mehr wir von denen sehen, desto lustiger wird es wahrscheinlich mit den Formen. Okay, eine Frage aus dem Internet. Es gibt es unerklärte Unterschiede zwischen unserem Sonnensystem und anderen Sonnensystemen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sehen einige Planetentypen in anderen Sonnensystemen, die wir hier nicht haben. Eine Art ist zum Beispiel heiße Jupiter. Heiße Jupiter sind große Gasplaneten mit der Masse von Jupiter, aber ganz nah an ihrem Stern. Und wir sehen die um rote Zwergsterne. Und das liegt auch daran, wie wir solche Exoplaneten entdecken. Das heißt, diese Planeten in Umlaufbahn, um diese Planeten zu finden, ist einfacher als andere zu finden. Aber heiße Jupiterplaneten ist etwas, was wir bei uns im Sonnensystem nicht sehen. Und das andere sind Supererde-Planeten. Wir kennen vielleicht ein oder zwei Dutzend Supererden. Und die werden so genannt, denn die sind größer als die Erde. Aber sie sind größer als die Erde, aber sie sind keine großen Gasriesen wie Saturn. Die sind irgendwo zwischen der Erde und Uranus. Und diese... Ja, ich bin etwas verwirrt vom Mikrofon, aber die Lautsprecher werden gleich wieder gehen. Also die sind zwischen der Masse der Erde und der Masse von Uranus, und sie heißen Supererde. Und wir wissen nicht, ob die Supererden wirklich eine dünne Atmosphäre haben wie unsere Erde oder eine dicke Atmosphäre wie Uranus. Und es gibt wahrscheinlich auch irgendwas dazwischen noch. Das Universum will nicht, dass ich das sage, aber ich sage es trotzdem. Und es gibt andere Sonnensysteme, die sich bilden. Wir sehen, dass sich andere Planeten formen. Und der Schlüssel für diese Geheimnisse und die Unterschiede zwischen unserem und anderen Sonnensystemen ist wahrscheinlich Planetenwanderung. Dass wir vermuten, dass wenn sich ein Sonnensystem sich gebildet haben, dann ziehen und drücken die anderen Planeten sich und sortieren sich neu. Das heißt, es gibt wahrscheinlich kein Sonnensystem, was genauso aussieht wie an dem Tag, an dem die Planeten sich gebildet haben, denn die kicken sich alle hin und her, und das ist wahrscheinlich, was in unserem Sonnensystem auch passiert ist und in anderen wahrscheinlich auch, aber das ist ein sehr aktives Forschungsfeld. Wie sehen andere Planetensysteme anders aus als unser Sonnensystem? Und das ist eine der Antworten, die wir gefunden haben. So, bitte Mikrofon 2.
Ihr hattet diese sehr schöne Übersicht, die Umlaufbahn in den 1700er Jahren, und die waren alle zentral um einen Punkt. Und ich frage mich, warum wurde das so dargestellt, frage ich mich. Das hier ist kreisförmig. Wir hatten dieses historische. Meinst du dies? Noch früher? Ja, dieser. Also die Kasi war hier nicht immer zentral. Was hier repräsentiert wird, ist Exzentrizität. Die Merkur-Umlaufbahn ist also manchmal deutlich näher an der Sonne als zu anderen Zeiten. Das heißt Exzentrizität. Wenn man also nicht in einem genauen Kreis um einen Körper geht, aber manchmal nahe steht, und dann bewegt man sich übrigens auch schneller, und manchmal ist man weiter weg und bewegt sich in der Zeit langsamer. Das ist, was Keplers Gesetze erstmals in Mathematik erklärt haben. Das ist also eigentlich im Wesentlichen eine Darstellung dieser Exzentrizität. Jupiter hat eine ziemlich kreisförmige Bahn wegen der großen Gravitation. Und hat eine große Gezeitenkraft, existiert zwischen Jupiter und der Sonne durch die Gravitation, und das tendiert dazu, die Bahn zu zentrieren. Und Merkur ist hier sehr stark dargestellt, weil die Bahn geneigt ist und ziemlich exzentrisch. Okay, nächste Frage. Frage zur Definition des Planeten. Geht es hier um die Umlaufbahn oder um die Ursprünge? Denn als wenn sich Planeten formen aus dem Protosonnensystem, dann folgen sie sich auf derselben Gaswolke, in derselben Bahnebene. Und Dinge, die im Sonnensystem sind, aber nicht auf derselben Ebene, die eingefangen werden von der Gravitation, das könnte sein, ja. Also Pluto zum Beispiel hat eine ziemlich starke Neigung, ich glaube 17 oder fast 20 Grad Neigung gegenüber der Hauptebene. Das war vielleicht nicht die, also vielleicht sind manche Dinge vielleicht nicht Planeten, weil sie sich anders geformt haben. Naja, es gibt eine andere, einfachere Erklärung. Du sagst also, dass die Plutobahn sich komisch aussieht und stark geneigt ist. Naja, die Plutobahn ist teilweise teilen tatsächlich in Abschnitten näher als die Neptunbahn an der Sonne, aber es ist wahrscheinlicher, dass Pluto von Neptun tatsächlich herausgekickt worden ist. Orbitale Umlaufbahnresonanzen können dazu führen. Wir haben gesehen, ich glaube zweimal schon, dass Körper definitiv aus einem anderen Stern in ein Sonnensystem kamen, in unser Sonnensystem kamen, aber die waren nur kurz da und wurden dann wieder herausgeschossen. Es gab zwei Bolisov und ein anderes. Das war der Moment, als einer der amerikanischen Astronomen sagte, na, das ist wahrscheinlich ein Alien-Raumschiff. Naja, dieser Typ möchte einfach in den Nachrichten erscheinen und redet immer über Aliens. Wir haben also Objekte, die definitiv aus anderen Himmelsgegenden kamen, aber diese Bahnen waren super exzentrisch. Und um eingefangen zu werden, in der Nähe der anderen Planeten, es ist sehr schwer, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass das Objekt tatsächlich im Sonnensystem sich gebildet hat und dann rausgekickt wurde. Aber um zurück zum Anfang zu kommen, die heutige Definition des Planeten, wie die Internationale Astronomische Vereinigung anwendet, geht es nicht so sehr um die Umlaufbahn. Man muss die Sonne umkreisen, man darf nicht etwas anderes umkreisen, und man muss die Umgebung freigeräumt haben von anderen. Also man darf also nicht kleine Nachbarn haben. Und deswegen wurde Pluto entfernt, weil es eben noch alle anderen möglichen Kuipergürtelobjekte existieren. Und das ist auch der Grund, warum die Asteroidengürtel rausfielen. Aber sie werden als Teil des Sonnensystems angesehen und haben sich wohl auch im Sonnensystem gebildet. Haben wir eine andere Frage aus dem Internet noch? Nein? Dann machen wir im Saal weiter. Mikrofon 1. Danke für diesen informativen Talk. Zwei ganz kurze Fragen. Die zweite Frage ist lustig. Die erste Frage ist, wir lernen die ganze Zeit. Und das ist hier sehr schön illustriert worden über die Epizyklen und Kepler und Newton und Einstein. Meine Frage ist also, was ist mit Dark Matter, dunkler Materie? Werden wir da noch mehr lernen dadurch? Alles, was Physiker in Theorien gebaut haben über dunkle Materie, würde auch sagen, dass dunkle Materie viel zu schwach auf das Sonnensystem wirkt. Es hat einen Effekt über die Auswirkung auf die Rotation von Galaxien, aber das Sonnensystem an sich sollte viel zu klein sein, um von dunkler Materie beeinflusst zu werden, außer vielleicht, dass es eine Kugel von dunkler Materie im Zentrum der Sonne geben könnte. Dort würde sich sammeln und dies könnte die Art, wie die Sonne vibriert, sich ändern. Das schauen Leute tatsächlich an. Sie schauen sich die Sonnenoberfläche an und deren Vibrationen, um vielleicht herauszufinden, ob es einen Hinweis dadurch gibt, auf einen Kugel von dunkler Materie im Zentrum, aber das ist in keiner Weise bewiesen und das wird nicht sich auswirken auf die Planetenbewegung. Okay, und sehr kurz, warum sieht Salacia, der Astronom, aus wie Salami? Ich kenne nicht die Geschichte dieses Namens, aber man kann einen Planeten, ein Objekt im Sonnensystem benennen, wenn man es gefunden hat. Und wenn die Internationale Astronomische Vereinigung denkt, dass der Name nicht so dumm ist. Es gibt also irgendwo einen mythologischen Hintergrund wahrscheinlich, aber es ist auch ein Witz. Und der Typ, der Pluto fand und Charon, hatte eine Frau namens Charon oder Charon. Aber er schaute in einem Lexikon und schaute, dass Charon auch, ich glaube, die Figur ist, die die toten Seelen über den Fluss Styx in die Unterwelt befördert und das passte also hervorragend. Und seine Frau Charon war natürlich sehr, sehr glücklich. Okay, wir sind fast durch. Ich glaube, eine Frage noch. Danke. Du hast erklärt, wodurch Planeten entstehen. Aber was unterscheidet einen Zwergplaneten von einem Asteroiden? Warum ist etwas ein Zwergplanet und kein Asteroid? Eine gute Frage. Und der Unterschied ist nicht sehr deutlich, nicht sehr scharf. Man würde wahrscheinlich sagen, es gibt also keine fixe Regel, die ich kenne, aber das generelle Gefühl in der Internationalen Astronomischen Vereinigung ist, dass man in einem hydrostatischen Gleichgewicht sein muss, um ein Zwergplanet zu sein. Wir hatten hier eben die Frage, wann ist ein Planet kugelförmig? Und das kommt, wenn die eigene Gravitation so viel starke Gravitation hat, dass es sich selbst zu Kugel formt. Ceres tut das. Hygiea ist kugelförmig, ohne diese Menge Gravitation zu haben. Und wir wissen aber nicht die Form der anderen Objekte, vielen anderen Objekten. Aber hier ist nun eine witzige Sache. Die Internationale Astronomische Vereinigung hat eine kleine Anzahl von Zwergplaneten als Zwergplaneten definiert. Und seitdem, durch das ganze Drama, haben sie die Registrierung von Zwergplaneten komplett eingestellt. Es werden weitere Körper gefunden im Sonnensystem, die tatsächlich die Definition des Zwergplaneten erfüllen. Aber die Internationale Astronomische Vereinigung nimmt einfach keine Anrufe mehr entgegen dazu. Okay, ja, das ist das Ende. Vielen, vielen Dank, Michael. Sehr unterhaltsam. Danke. Ja, danke.